klingt es im Innern unserer Erde. In Erdbebenstationen von Washington, Erlangen und Potsdam wurden die Schwingungen mit Hilfe von Geophonen und Geometern aufgezeichnet und durch Modulation der Frequenzen für uns hörbar gemacht. So können wir hören, wie Steinschollen brechen, wie Vulkane ihr Magma langsam nach oben schieben. Die Erde lebt. Die feste Kruste, auf der wir unsere Häuser bauen, ist gerade einmal 40 Kilometer dick. Darunter kocht und brodelt das Gestein. Aus der Sicht eines Geologen betrachtet, ist schon die mittlere Erdkruste unbekanntes Land. Terra incognita. Niemals kann ein Mensch dorthin gelangen. Wohl aber seine Technik. Bohrköpfe aus Diamant.
Fracking. Der zweifelhafte Weg zum Erdgas. Feature von Heidi Mühlenberg.
Fracking. Die Firma ExxonMobil vermeidet das schreckliche Wort. Und der Bundesverband der deutschen Industrie nennt es das Pressverfahren. Doch die Bevölkerung in Deutschland ist sensibilisiert und allein schon der englische Name reizt zur Gegenwehr. Fracking bedeutet so viel wie den Boden brechen, spalten, in Stücke sprengen. Eine fast heilige Wut scheint die Deutschen zu einen. So etwas tut man nicht mit der heimatlichen Scholle, nicht im Land der Windräder und Märchenwälder. Dabei hat Bergbau eine lange Tradition in Deutschland. Doch während die Schäden durch die bisherigen Fördermethoden als notwendiges Übel hingenommen wurden, regt sich beim Fracking massiver Protest. Das bekam Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Juni mit voller Wucht zu spüren.
Der Auslöser für unseren Appell war, dass Anfang Juni berichtet wurde in verschiedenen Zeitungen, dass Gabriel noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf ins Kabinett bringen wollte. Und wir haben natürlich angesichts der Erfahrungen der letzten Welt- und Europameisterschaften gedacht, aha, hier soll versucht werden, möglichst im Schatten der Tore in Brasilien schnell Fakten zu schaffen.
Chris Metmann von der Internetplattform Campact stellte damals einen Appell ins Netz. Eine rote Karte für Gabriels WM-Plan und bat um Unterschriften für ein Fracking-Totalverbot.
Ja, die Fracking-Geschichte ist phänomenal gestartet. So schnell ist noch nie ein Campact-Appell in so kurzer Zeit gewachsen. Wir haben innerhalb von einer Woche 400.000 Unterschriften gesammelt. Dass die Kampagne so wahnsinnig durch die Decke gegangen ist, dokumentiert natürlich, dass das Thema Fracking in der Bevölkerung auf unglaubliche Ablehnung stößt.
Sigmar Gabriel stoppte sofort den Gesetzesplan. Bereits zum zweiten Mal war der Versuch gescheitert, Fracking in Deutschland zu legalisieren. Sind wir weltfremd oder romantisch? Unseren europäischen Nachbarn, von Polen bis Spanien, wird das Fracking bald Milliarden in die Kassen spülen. Was ist eigentlich so verwerflich an dieser genialen Fördermethode für Erdgas und Öl? Ich will es herausfinden. Meine Reise wird mich durchs Land führen. Von Niedersachsen bis an die Ostsee, dann in die Altmark und weiter nach Thüringen. Sie beginnt südlich von Bremen in der Weserregion in Niedersachsen. Hier wird schon lange Erdgas gefördert und gelegentlich auch gefrackt. Und hier nahmen die Proteste ihren Anfang. Keiner würde hier im braven Verden an der Aller den Hotspot des Widerstands vermuten.
Hier sitzen die fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Campact. Hier entstehen die Kampagnenideen und Aktionsideen. Und hier kommt die kreative Masse zusammen, die dann zusammen mit unseren Campact-Aktiven raus auf die Straße geht und Druck macht für Veränderungen.
Es war nicht einfach, Chris Metmann zu treffen. Der 33-jährige Doktor der Politik ist oft unterwegs. Mit 30 Mitstreitern organisiert er eine neue Art direkter Demokratie. Sie schieben Appelle und Proteste über das Internet an und mobilisieren so Hunderttausende, die mitreden wollen.
Was Campact den Leuten bieten will, ist eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und dabei auch ernst zu nehmen, dass viele Leute eben arbeiten, Familie haben, sonstige Verpflichtungen und ihnen dann eben auch niedrigschwellige Angebote zu machen, wie sie sich an Aktionen beteiligen können, wie sie selbst sozusagen wieder als Bürger aktiv werden können. Denn ich glaube, dass die traditionellen Wege wie Parteipolitik für viele Leute einfach abschreckend sind.
Campact reagiert extrem schnell auf vorgelegte Gesetzentwürfe oder Ankündigungen der Regierung. Es waren auch ihre Proteste, die zum Fall des Fracking-Gesetzes beitrugen. Allerdings gilt so weiterhin das verstaubte deutsche Bergrecht. Und bei den Bergämtern stapeln sich die Anträge von Firmen, die Schiefergasvorkommen mittels Fracking erkunden wollen. Im alten Bergrecht kommt Fracking gar nicht vor und ist folglich auch nicht verboten. So haben die Bergämter keine Handhabe, die Anträge auf Fracking abzulehnen und müssten sie eigentlich genehmigen. Eine komplizierte Rechtslage. Ich fahre nach Berlin. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat sich gut vorbereitet. Sie weiß, im Moment gibt es kein heikleres Thema in ihrem Ressort.
Und ich kann wirklich zusichern, Fracking zur Förderung von Schiefer- und Kohleflözgas wird es zu wirtschaftlichen Zwecken auf absehbare Zeit in Deutschland eben nicht geben. Und insofern sind die entsprechenden Befürchtungen von Bürgerinitiativen und Umweltschützern aus meiner Sicht unbegründet. Ich glaube wirklich und ich bitte auch darum, uns zuzutrauen, dass wir niemanden übers Ohr hauen wollen, sondern dass wir die Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und dass wir es deswegen gerade nicht erlauben werden.
Doch die Zeit läuft gegen die Umweltministerin. Das Moratorium, auf das sich 2011 Behörden und Industrie stillschweigend geeinigt hatten, ist am Bröckeln. Es wird wieder gefrackt. Und ausgerechnet an unserer schönen Ostsee. Genauer gesagt am Bodden, nahe der Ortschaft Saal. Der Wind zaust die Segel der Surfbretter, Wellen plätschern sanft ans Schilf vor der Kiteschule. Gleich gegenüber finde ich die Ölquelle der Firma Central European Petroleum, kurz CEP.
Jetzt zur Zeit, da tritt gerade irgendwie so ein Dampf aus, ich weiß nicht, was das ist.
Es ist halt irgendwie auch ein bisschen angsteinflößend. Für mich ist das hier mein Vorgarten, also weil ich wohne hier. Und ich fühle mich da extrem unwohl bei, wenn ich das alles sehe.
Hannes Luck ist der Sprecher der hiesigen Bürgerinitiative. Wenn er nicht vor Ort ist, studiert der 25-Jährige Musik. Im Juni sei er kaum hier weggekommen. So viele Anfragen gab es, so viele Interviews.
Am Montag und Dienstag, 16. und 17. Juni, wurde hier das erste Mal seit 2011 in Deutschland wieder gefrackt. Aus diesem Anlass haben wir als Bürgerinitiative dann eine spontane Protestaktion organisiert, sind hier also mit 35, 40 Leuten aufgetaucht, haben eine Menschenkette gebildet, einmal kurz die Zufahrt blockiert. Wir wollten Präsenz zeigen, damit das Unternehmen weiß, dass die hier nicht alleine sind und machen können, was sie wollen, sondern wir wollen Druck aufbauen.
Die Situation ist bizarr. Ein Dutzend Arbeiter wuseln zwischen Tanks, Röhren und Lastwagen herum. Sie mustern uns durch den Zaun und beobachten, wie wir auf einem Trampelpfad einmal um ihre Bohrstelle herumstapfen. Es stinkt. Hierher zu kommen lohne sich nicht, hatte mir ein Firmenmitarbeiter am Telefon gesagt. Auf jeder Tankstelle finden Sie mehr Technik. Eine glatte Lüge. Der Mann vom Wachschutz drückt mir ungefragt ein Blatt in die Hand. Die Frack-Chemikalien, lese ich, seien sämtlich auch in der Lebensmittelproduktion zugelassen. Als mein Begleiter nach dem Gestank fragt, bekommt er keine Antwort. Auf 4600 Quadratkilometern darf die Firma CEP nach Erdöl suchen. Das ist sage und schreibe ein Fünftel der Landesfläche von Mecklenburg-Vorpommern. Die Ölvorkommen liegen unterm Achterwasser der Ostsee, unter Usedom und östlich von Rügen bis nach Greifswald. Auch das Fracking ist vom Bergamt Stralsund genehmigt worden. Kommt es einmal zur Ölförderung, erhofft sich das Land 770 Millionen Euro Förderabgaben und Steuern. Die Fracking-Methode eröffnet der Industrie ein neues Zeitalter. Es erweitert die potenziellen Fördergebiete enorm. Beinahe so, als hätte man einen unbekannten Kontinent entdeckt. Vor allem Schiefergas elektrisiert die Branche. Im deutschen Boden werden 1,3 Billionen Kubikmeter vermutet. Das könnte unseren Gasbedarf 13 Jahre decken. Der Marktwert satte 380 Milliarden Euro. Schiefergas. Merkwürdig. Ich denke an die harten Schiefertafeln und Griffel, mit denen unsere Großmütter das Schreiben lernten.
Im Prinzip ist Schiefer der falsche Ausdruck. Der Geologe sagt Tonstein. Dort hat sich die organische Materie eben gesammelt, wenn Wälder abgestorben sind und dann in geologischen Zeiträumen eben in die Tiefe versenkt wurden oder abgetaucht sind. Unter großen Drücken und vor allem unter hohen Temperaturen hat sich aus dieser organischen Materie dann eben Kohlenwasserstoffe gebildet, auch Gas.
Dr. Bernd Kirschbaum vom Umweltbundesamt in Dessau nennt Schiefer das Muttergestein. Der Ort also, wo Öl und Gas ursprünglich entstanden sind. Das Muttergestein hält das Gas fest. Und bisher konnte man es nicht fördern. Ich will genau wissen, was dabei unter Tage geschieht.
Dieses Schiefergas ist in kleinen Poren in diesem Tongestein, Tonschiefer, eingeschlossen. Und um das zu gewinnen, muss man eben diese Poren miteinander verbinden. Und das geschieht durch das Aufbrechen des Gesteins mit hohem Wasserdruck. Das erzeugt diese Risse im Millimeter-Zentimeter-Bereich in ihrer Ausweitung und in der Länge bis 150, 200 Meter können die schon gehen. Wenn dann der Wasserdruck zurückgenommen wird, würden diese Risse aufgrund des auflastenden Gesteins wieder zusammengehen. Und um das zu vermeiden, werden eben mit dem Wasser, mit dem Freckfluid, Sandkörner, sogenannte Proppants, mit nach unten gebracht, die dann verhindern sollen, dass die Risse sich wieder vollständig schließen. Und jetzt kommen sozusagen die Aufgaben der Chemikalien dazu. Diese Sandkörner, die sollen ja bis in die letzten Enden dieser erzeugten Risse gelangen. Und dadurch benötigt man so eine Art Gelstruktur. Wenn jetzt aber sozusagen der Pumpprozess beginnt und das Wasser wieder abgezogen oder das Gel wieder zurückgesaugt wird, dann würden die Sandkörner auch wieder mitnehmen. Das will man auch nicht und deswegen muss das Gel im richtigen Moment zusammenbrechen. Da gibt es sogenannte Kettenbrecher, die dann eben sozusagen wieder eine relativ flüssige Struktur dieses Freckfluids erzeugen.
Gele, Kettenbrecher und all das weckte die Kritik. US-Firmen pressten anfangs Petroleum in die Erdkruste. ExxonMobil in Deutschland Diesel. Man verpresste Biozide, Säuren, Desinfektions- und Lösungsmittel und hielt alles geheim.
Mittlerweile ist man da transparent. Der Wirtschaftsverband Erdöl, Erdgas veröffentlicht die eingesetzten Freckfluide.
Giftfreies Fracking verspricht ExxonMobil jetzt öffentlich und will beim Schiefergas in Deutschland neue Maßstäbe setzen. Mit höchsten Umweltstandards und unter Beteiligung der kritischen Öffentlichkeit. Aber sollte Fracking im Schiefergas nicht per Gesetz verboten werden? Ein Interview lehnt ExxonMobil ab. Ich werde an ein älteres Statement des Geschäftsführers Gernot Kalkofen im Internet verwiesen.
Wenn wir Erdgas in Deutschland produzieren, haben wir eine Wertschöpfung von ungefähr 80% im Land. Und wenn man das aufsummiert, dann bedeutet das über die nächsten Jahrzehnte, dass man einen über dreistelligen Milliardenbetrag entweder in Deutschland lässt oder sie aber ins Ausland überweist, wenn man importiert. Wenn man mehr Erdgas hat, hilft es auch, die Preise zu dämpfen. Man hat bessere Positionen mit Importeuren und die ganzen Sekundäreffekte, die wir haben mit Arbeitsplätzen, Steuern und so weiter und so fort. Mal daran erinnern, dass Niedersachsen hat in den letzten 10 Jahren ungefähr 7 Milliarden Euro an Förderabgaben eingenommen.
Eine Menge Geld, das die öffentliche Hand in Niedersachsen bekommt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen die Bewohner im Fördergebiet. Ich fahre nach Völkersen, ein kleiner Ort unweit von Bremen mit flachen Landhäusern. Die Gassonden fallen anfangs gar nicht auf. Sie fördern hier kein Schiefergas, noch nicht, sondern Gas aus Sandstein, sogenanntes Teitgas. Der Sandstein gibt sein Gas leichter her. Gefrackt wird deshalb hier nur ab und an.
Ja, wir haben also hier 12 Förderplätze mit 15, 16 Bohrungen. Das ganze Erdgasfeld hat ungefähr eine Ausdehnung von 100 Quadratkilometern, liegt direkt unter der Ortschaft Völkersen, daher auch der Name Erdgasfeld Völkersen. Und gefördert worden sind hier ja rundweg 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas in den letzten 20 Jahren. das ist schon in Deutschland ein sehr wichtiges Erdgasfeld.
Andreas Noltemeier ist eigentlich Gärtnermeister. Er war mal richtig stolz darauf, dass das Erdgas aus seiner Gegend die Energiewende voranbringt. Das ist lange her. Jetzt ist er mit Nachbarn aktiv in der Bürgerinitiative No Fracking Folkersen. Ihr größtes Problem ist nicht das Gas selbst, sondern das Abwasser, erklärt mir Gerd Landzettel, der früher Richter war.
Bei jeder Förderung fällt Wasser an. Das Erdgas ist nicht trocken, sondern nass. Und dieses Wasser nennt man Lagerstättenwasser. Und in diesem Lagerstättenwasser befindet sich Benzol, Quecksilber, teilweise auch radioaktive Stoffe und andere chemische Bestandteile.
Irgendwo mussten die riesigen Mengen des ungeliebten, giftigen Abfallwassers ja bleiben. Die Firma RWE DEA verpresste sie ganz nah an einem großen Trinkwasserbrunnen. Gerd Landzettel, der ehemalige Richter, erzwang die Bekanntgabe der Inhaltsstoffe. Er wollte wissen, was da zusammen mit den 130.000 Kubikmetern Wasser in die Erde verpresst wurde.
Und das musste man ganz einfach multiplizieren und kam dann auf das Ergebnis, dass sich mindestens 77 Kilogramm im Wasserschutzgebiet direkt verpresst worden ist. Und zwar reines Quecksilber.
Da war natürlich auch diese Sache, dass wir eben das auch thematisieren wollten, wo dann über die Firma Beck sagte, haltet euch da bitte zurück, weil ein Großteil des Trinkwassers bekommen wir auch zur Bierproduktion. Und der Name Beck soll mit diesem Thema nicht in Verbindung gebracht werden.
Absichtlich wird hochgiftiges Quecksilber in einem Trinkwasserreservoir verpresst, aus dem ein Bierhersteller sein Brauwasser bezieht? Noch wurde nichts davon im Trink- und Brauwasser gefunden. Zum Glück. Doch wie lange? Die beiden zeigen mir Rohre, die RWE DEA hier über Kilometer für das Abwasser verlegt hatte. Pipelines aus Kunststoff für eine kochende Salzbrühe von über 100 Grad.
Die sind schon ein bisschen stärker, die Leitung. Und dieses Benzol und das Quecksilber greift diesen Stoff PE, also Polyethylen, eben an. Und dadurch sind die Rohre dann irgendwann im Laufe der Zeit ja mürbe geworden. Wie gesagt, das Zeug ist eben durch die Wandung diffundiert.
Erst nach dem Skandal verbot die Behörde diese Praxis. Ein 25 Meter breiter Ödlandstreifen zieht sich Kilometer um den Ort Folkersen. Die ehemaligen Pipelines. Der Boden ist so verseucht, dass er nicht mehr bewirtschaftet werden darf. Die Abnehmer kündigten dem Landwirt, der hier Speisekartoffeln anbaute, die Verträge. Aus purer Angst.
Ein Weltkonzern wie die RWE scheitert an Plastikrohren. Also das sagt ja eigentlich alles so. Ne? Also die sind nicht in der Lage, ja ihre Hausaufgaben zu machen und wollen uns dann Techniken wie Fracking in 5000 Meter Tiefe nahebringen. Das geht nicht zusammen.
Sie sehen da hinten die schönen Pferde vom Nachbarn. Ganz da hinten bei den Pferden ist das Grundstück zu Ende. Ja, ich habe das auch wirklich wegen des Blicks gekauft. Ja, es ist herrlich.
Heidrun Mösner hat 30 Jahre lang in Bremen gelebt, bevor sie mit ihrem Lebenspartner aufs Land nach Folkersen zog, um gesund alt zu werden. Sie waren noch nicht ganz mit dem Umbau fertig, als es passierte. Am 22. November 2012.
Wir saßen hier am Tisch, haben irgendwas Gummikub gespielt.
Genau. Und ein Glas Wein getrunken.
Und irgendwann ging es halt los. Ne? Es hat angefangen zu rumpeln. Und das rumpelt schon ganz ordentlich bei der Richterskala-Stärke, die wir da hatten. Was hatten wir? 2,9. Das ist schon nicht so ganz wenig.
Ja, also das Geschirr wackelte überall. Ne? Wir haben ja hier direkt hinter Ihnen so einen großen Schrank mit Gläsern und Tassen. Das wackelte alles. Nee, hilf mal da rechts zu schubbeln.
Die beiden demonstrieren mir, wie das Beben damals an ihrem schweren Geschirrschrank aus Holz gerüttelt hatte.
Und irgendwie dachte ich, ist vielleicht irgendwie ein Flugzeug abgestürzt in der Nähe.
Und man hat uns das so erklärt, dass das so dadurch entsteht, dass die Bodenwellen Verbindung mit der Luft kriegen. Und durch diese Verdrängung der Luftmoleküle, wie beim Flugzeug, entsteht dieser Knall. Und das ist hier tatsächlich so gewesen, dass die Leute alle am Schluss einen Knall gehört haben.
Wie so ein Überschall halt.
Ja. Ist denn eigentlich noch irgendwas zu sehen von dem Schaden?
Ja. Da oben geht's los.
Das war gerade frisch gestrichen.
Also. Über der Lampe ist so ein Diagonalriss, der sich dann mit einem kleinen Versatz hier nochmal, den sieht man allerdings sehr schwach, nur aber ist da, hier fortsetzt. Der hat hier so einen Versprung drin.
Neben Heidrun Mösner meldeten 107 Nachbarn ebenfalls Schäden an ihren Häusern. 19 von ihnen bot RWE DEA Entschädigungen an. Für viele hier ein Schuldeingeständnis, dass die Gasförderung am Beben schuld war.
Und der dürfte jetzt mal nur grob geschätzt eine Breite von 2 Millimetern haben.
Auch das Umweltbundesamt sieht hier erhebliche Wissenslücken und empfiehlt auch deswegen, Fracking vorerst nicht zu erlauben. Werde zum Beispiel Lagerstättenwasser mit zu hohem Druck verpresst, könne das Erdbeben auslösen.
Sogenannte Scherspannungen, da stehen eben Klüfte aneinander und die würden dann im Prinzip durch das Fluid gelöst werden. Das wirkt wie ein Schmiermittel. So kommt es dann eben zu einem Kleiden dieser Scherflächen und eben zu dem, was wir dann als Erschütterung spüren.
Die Bürger von Völkersen haben Angst vom Wertverlust ihrer Häuser. Und nicht nur das. Bei ihren Nachbarn in Bothe, wo ebenfalls Gas gefördert wird, erkranken auffällig viele Kinder und Männer an Blutkrebs. Nach ganz offizieller Statistik. Warum, ist unbekannt. Doch weil Benzol den Blutkrebs auslösen kann, verdächtigen viele hier die Gasförderung. Gerade erst wurde bekannt, dass RWE DEA auch ungefilterte Abgase an den Förderplätzen abfackelt und dabei Quecksilbergase ins Freie lässt. Lange hat man die Risiken der Erdgasförderung ausgeblendet. Im Vergleich zu Kernkraft und Kohle galt sie als das kleinere Übel. Das erlebten nicht nur die Niedersachsen, sondern auch ihre Nachbarn in Sachsen-Anhalt. In der Altmark, rings um Salzwedel, förderte die DDR ein Viertel ihres gesamten Gasbedarfs. Die Gasförderung war wegen der anfallenden Schwermetalle schon immer ein Risiko für die Umwelt. Doch niemand sprach darüber. Krankheiten wurden als Einzelfälle betrachtet. Die Betroffenen fühlten sich alleingelassen. Ich treffe Wienhold Weber in seiner alten Neubauwohnung in Salzwedel. Er war früher Feldwartungsmechaniker beim VEB Erdgas Salzwedel. Heute ist der 52-Jährige früh verrentet. Sein Körper ist vergiftet von dem tückischen Schwermetall, das mit dem rohen Erdgas aus der Erde kam.
Typische Symptome sind ein enormer Leistungseinbruch, ein geistiger Leistungseinbruch und ein körperlicher Leistungseinbruch. Sie können nicht mehr lange konzentriert arbeiten, normal arbeiten. Also wenn ich jetzt ein Buch lese, eine halbe Stunde, muss ich oftmals Pause machen. Ja, das ist ganz bitterböse, ist das. Man muss sich oft hinlegen, man ermüdet, ermattet schnell. Wenn man Termine hat, muss man sich regelrecht darauf vorbereiten. Ja, und für mich ist es unmöglich, selber mal nach Magdeburg zu fahren, mit dem Auto einzukaufen. Das schaffe ich alles nicht mehr.
Beim DDR-Erdgasbetrieb fiel das Quecksilber in solchen Mengen an, dass es gesammelt und an Chemiebetriebe geliefert wurde. 16 Tonnen im Jahr.
Ich selber habe auf der Feldstation Salzwedel mit einem Arbeitskollegen habe ich so einen Geber ausgebaut und der Kollege hat die Wanne untergehalten und als ich den Geber rausgezogen habe, da sind ungefähr 2-3 Kilo Quecksilber direkt in die Wanne reingekleckert. Richtig reingelaufen, ich stand da wie im Fotoblitz, diese feinen Perlen, muss man sich vorstellen, war wie Silber war es in der Luft. Ja, und man hat es zu DDR-Zeiten einfach als Freiluftarbeitsplatz deklariert und hat uns da eben regelrecht verheizt.
Quecksilber verdampft schon bei Zimmertemperatur. Beim Einatmen schädigt es schwer das Nervensystem und die inneren Organe. 5 Jahre nach seiner Entlassung ließ Wienhold Weber einen Quecksilbertest machen.
So, und dann hat sich der Wert eben drastisch erhöht. Der hat sogar noch den arbeitsmedizinischen Wert von 100 Mikrogramm überschritten. Der hat sich dann von 4 Mikrogramm als Ausgangswert im Sammelurin auf 157 erhöht. Das ist eine äußerst schwere chronische Vergiftung. Ich habe mir die Fachliteratur geholt, also ist bitterböse. Das ist als Scheintod einzuschätzen, sage ich mal. Ja, ich bin 2 Jahre tot schon eigentlich. Ich war in der Uniklinik Magdeburg mit der Laboranalyse. Das war kurz danach dann. Und habe die Ärztin dann gefragt, welche Lebenserwartung ich habe, weil viele Kollegen schon verstorben sind. Ja, und da sagte sie, Herr Weber, so 45, höchstens 50, sagte sie.
5 Jahre kämpfte Wienhold Weber um eine bescheidene Erwerbsunfähigkeitsrente. Eine Berufskrankheit wird ihm nicht anerkannt. Und seine Bergbaurente, die ihm zusteht, bekäme er erst im Rentenalter.
Das ist die Liste hier mit den verstorbenen Kollegen. Und das sind fast 130 schon, die ich fast aufgelistet habe. Und Durchschnittsalter so zwischen 50 und 60 sind die meisten verstorben. Eine Handvoll ist über 70 rausgekommen und die waren vorm Tode auch schon 10 Jahre mindestens vorher schwer krank.
Nicht nur Quecksilber. Auch Blei, Cadmium und Arsen kommen im Gasstrom nach oben und werden fest, sobald der Tiefendruck nachlässt. Es scheint wie die Büchse der Pandora. Und sie entlässt noch einen anderen, tödlichen Geist.
Und das ist jetzt der natürliche Wert, dieses Knappen. Das ist jetzt die normale, natürliche Strahlung, die in der Luft liegt. Und jetzt halten wir mal die Sonde in das Rohr rein. Und dieses Rohr ist in der Sonde eingebaut gewesen, also als Steigleitung kann man sagen. Durch dieses Rohr steigt das Fördergas hoch.
Vor uns auf seinem Wohnzimmertisch steht ein dickes, abgenutztes Gasrohr, das innen mit einer weißen Kruste überzogen ist.
Ich habe selber mir eine radioaktive Verbrennung zugezogen, als ich mir mal auf ein Rohr gelegt habe. Ich wusste nicht, was das ist. Und das ist bei mir auf dem Rücken auf einmal die Haut schwarz geworden, Wasserblasen so groß wie 5 Markstücke. Ja, es war eindeutig eine radioaktive Verbrennung mit Alphastrahlen.
Rohes Erdgas enthält das Radiumisotop 226. Halbwertszeit 1600 Jahre. Es strahlt nur eine Handspanne weit, ist aber hochenergetisch. Gelangt es ins Trinkwasser, kann es Krebs auslösen. Winfried Bötticher ist Bürgermeister der Gemeinde Vogtei am Fuße des Nationalparks Hainich. Buchen-Urwälder locken Touristen hierher. Der kleine Siebenmühlenbach treibt die alte Getreidemühle an, der Stolz des Ortes. Hier wird geheiratet und gemeinsam Bier gebraut. Aus 100 Meter tiefem Muschelkalk gewinnt der Ort sein eigenes, natürliches Trinkwasser.
Dann wurde veröffentlicht, dass die Firma BNK hier im Bereich Nordthüringen vom Eichsfeld angefangen bis runter Richtung Erfurt im Thüringer Becken nach unkonventionellem Gas suchen will und auch mit einer Förderung rechnet. Mit einem jährlichen Ertrag von bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Methan war angedacht. Also sogenanntes Tightgas oder J-Gas, ja.
Das Bergamt hatte die Lizenz erteilt. Doch das kanadische Konsortium BNK, Bankers Petroleum Limited, hatte den Widerstand vor Ort gründlich unterschätzt. Die Einwohner schrieben unzählige Anfragen an Ämter und Politiker. Kurz vor dem Start der seismischen Erkundung wollten 400 Bürger im Gasthofsaal von Oberdorla die Firma BNK zur Rede stellen. Doch in letzter Minute sagte die Firma das Treffen ab und zog ihren Antrag zurück. So hat die kleine Vogteigemeinde ein kanadisches Erdgaskonsortium in die Flucht geschlagen. Die Frage ist, wie lange?
Das Problem ist, dass sich die Firma zwar zurückgezogen hat, aber die gesetzlichen Grundlagen, unter denen die hier fracken wollten, die haben sich nicht geändert. Also sie könnten jederzeit wiederkommen. Und wir haben uns dann eben als Ziel gesetzt, die gesetzlichen Grundlagen, dass die geändert werden müssen, dass sie gar nicht wiederkommen können.
Doch ist die Gasförderung in Deutschland überhaupt nötig? Erdgas ist auf dem Weltmarkt keine knappe Ware. Der Gaspreis ist am Sinken. Die Tanks sind voll und auch der Verbrauch sinkt seit Jahren. Trotzdem, der Kanzleramtschef Peter Altmaier stoppte gerade den Gesetzentwurf seiner kämpferischen Umweltministerin. Er pocht auf Erleichterungen und mehr Ausnahmen im Interesse der Industrie.
Ich halte Fracking nicht nur für eine falsche, sondern auch für eine total überschätzte Antwort auf die Energiefrage. Der beste Weg, uns unabhängiger von Energieimporten, und zwar ganz egal woher, zu machen, ist der zügige Ausbau der erneuerbaren Energien. Und bevor auch nur ein Tropfen Schiefergas in Deutschland gewonnen werden könnte, wird uns die Energiewende so weit gebracht haben, dass wir das gar nicht mehr benötigen.
Fracking. Der zweifelhafte Weg zum Erdgas. Feature von Heidi Mühlenberg. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprach Janine Strahl Österreich. Ton und Schnitt Holger Klimchen und Christian Grund. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Matthias Seimer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.